Diese Folge wird präsentiert von Provinzial. Du möchtest Teil eines großartigen IT-Teams werden? Dann findest du alle Informationen zu den offenen Stellen in den Shownotes. In der zweiten Folge von Provinzial spreche ich mit dem lieben Sören aus der Projektleitersicht, nämlich wie mergt man dann zwei Systeme? Welche Herausforderungen gibt es da? Und ist denn wirklich der kulturelle oder der technische Faktor der entscheidende?
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die zweite Folge mit der Provinzialversicherung. Mir gegenüber sitzt der liebe Sören. Wir haben in der ersten Folge über das Thema Strategie gesprochen. Jetzt tauchen wir ein bisschen mehr in die Technik ein, würde ich es jetzt mal frech behaupten.
Sehr gerne.
Und in die Datensphären, weil ich glaube, das ist total spannend in der Idee der Serie von Strategie bis zur fachlichen Umsetzung alles mal zu beleuchten. Jetzt sind wir sozusagen gerade in der Mitte bei drei Folgen. Aber Sören, stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann geht's los.
Ja, sehr gerne. Es freut mich, hier zu sein. Ich bin seit 5 Jahren mittlerweile bei der Provinzial, eigentlich ursprünglich mal als Data Scientist hier gestartet. Und wenn man hier ein KI machen will, oder nicht nur hier, sondern überall, dann sind Daten irgendwie das wichtigste Gut.
Ja.
KI ohne Daten ist langweilig. Und so bin ich ein bisschen in die Datenecke abgedriftet,
ja. Kann
man es nennen. Und da jetzt so ein bisschen Bindeglied KI zu Daten. Und mittlerweile seit 2 Jahren als Projektleiter hier tätig, in verschiedenen Datenprojekten. Also wie können wir wirklich unsere Dateninfrastruktur teilweise aufbauen? Wie können wir unsere Daten zusammenführen? Wie können wir die ganzen Themen, die aus der zurückliegenden Fusion in der Datenwelt aufschlagen, lösen? Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe und dann zu gucken, ist das auch für KI relevant, weil auch da brauche ich natürlich alle Daten für.
Sören, was sind denn so Projekte, die du als Projektleiter verantwortest?
Also aktuell, das hat André ja schon erzählt, wir sind ganz viel in der Konsolidierung. Wie kriege ich unsere ganzen Systemlandschaften zusammen in ganz vielen Projekten? Und da ist natürlich der Fokus erstmal auf den ganzen operativen System. Wie kann ich in Zukunft Verträge schreiben? Wie kann ich Schäden bearbeiten etc.? Da sind aber ganz viele Prozesse hinten dran. Sei es eine Bonifikation, sei es irgendwelche Berechnungen, sind die Kunden rentabel etc. Auswertungen, Analysen. Und die brauchen die Daten. Und um diese Daten überhaupt bereitstellen zu können, aus den ganzen verschiedenen Systemen, aus den Systemlandschaften, aus den verschiedenen Häusern. Das ist so ein bisschen mein Projekt und ist begleitet von Projekten darum. Die Schwierigkeit ist ja da, ich brauche meistens nicht nur, wenn ich ein neues System baue, sagen, okay, ich habe ein neues System, dann nehme ich diese Daten, sondern für viele Sachen, die wir machen, und KI ist ja so ein klassisches Beispiel, ich möchte irgendein Modell auf diesen Daten trainieren, dann brauche ich auch die historischen Daten. Dann brauche ich im Idealfall so viele historische Daten, wie ich kriegen kann. Und das ist ich führe ein neues System ein, oft gar nicht mitbedacht. Und diese Zusammenführung oder diese Bereitstellung von solchen Datentöpfen, das ist so ein bisschen meine Aufgabe oder die Aufgabe des Projektes. Um dann nach vorne raus sagen zu können, okay, wir haben hier einen Datentopf über die Systemlandschaften hinweg, mit dem ich von ganz einfachen Sachen, wie ich muss Reporting machen, ich muss einen Quartalsbericht erstellen etc. bis zu, ich will KI-Modelle darauf trainieren. Und die machen das eben besser, wenn das mehr Daten sind. Und das ist so das Ziel.
Ja. Wie kommt man eigentlich vom Data Scientist dann zum Projektleiter? Das eine ist, also ich hatte mal ein Projekt, bei Douglas, das hieß Bällebad, weil ich immer davon fasziniert war, wie sehr die Data Scientisten den Spaß an den Daten haben im Vergleich dazu, wie meine Tochter mit voller Freude ins Bällebad springt. Was regt dich dazu an, jetzt sozusagen eher am Beckenrand zu stehen und sozusagen eher zu leiten, anstatt mit reinzugehen?
Ich finde das Bild gut, weil genauso würde ich es eigentlich unterschreiben. Und ich würde meine Aufgabe eher so sehen, ja okay, dann muss ich halt erstmal ein Bällebad bauen, damit ich da mit Spaß reinspringen kann. Und wenn ich mal in meine Historie hier im Haus ein bisschen gucke, fing das an mit, ich baue Vorhersagemodelle, um Produkte oder Produktempfehlungen zu geben. Und da war es schon schwierig, an die Daten zu kommen. Das heißt, man hat eigentlich, will das machen und hat Spaß, das zu bauen, aber steht vor dieser großen Herausforderung, dass das gar nicht so einfach geht in dem Setting, was wir hier haben. Und so ist das immer mehr dahin gedriftet. Ich fange erstmal an, diese Grundlage zu bauen und die immer weiterzuentwickeln, die größer zu machen, die mit mehr Funktionen auszustatten, etc. So hat sich dann quasi ein bisschen die Expertise in dem Feld entwickelt und auch das, was man tatsächlich tut. Und irgendwann war das dann nicht mehr Spielerei, sondern man stellt fest, okay, das brauchen wir vielleicht auch noch für andere Sachen. Das ist hilfreich, wenn wir das größer ziehen mit mehr Anwendungsfällen, dass es eben vielleicht nicht nur KI ist, sondern eben zum Beispiel eben Reporting oder Analysen. Und so wurde es dann irgendwann zum Projekt. Und wenn man daherkommt, damit mal irgendwann angefangen hat, dann ist man auch schnell ein Kandidat, gefragt zu werden, möchtest du das vielleicht auch leiten? Und so kommt man so schrittweise irgendwie in diese Rolle und hat irgendwie als Motivation das immer im Hinterkopf. Das möchte ich gerne machen. Und das ist der Weg, um das zu ermöglichen. Und ob ich dann am Ende der bin, der da mit Spaß reinspringt oder es halt anderen ermögliche, das wird die Zeit zeigen.
Ja. Ja, also solange Projekte gehen ja schon ein bisschen länger, aber wie sagt man, die Vorfreude ist ja auch manchmal die größte Freude, das mit zu begleiten.
Auf jeden Fall.
Sondern wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer nochmal einsteigen zu diesen Post-Merger-Projekten, wie muss ich mir so Projekte vorstellen, die dazu führen, dass man das klappt.
Also es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es speziell für Versicherungen ist, aber unsere Daten sind relativ komplex, also die Datenmodelle.
Ja.
Jetzt bin ich nicht der Experte für große andere Industrien, aber es ist nicht so, wir haben ein Produkt oder 10 Produkte oder 1000 Produkte und verkaufen die und das ist meine Transaktionstabelle und dann habe ich noch eine Tabelle, wo Kunden drin stehen. Das ist bei Versicherungsprodukten anders, weil das sind ja auch nicht Produkte, die ich einmal kaufe, sondern es sind Verträge, die ich abschließe und die ich auch teilweise sehr lange halte. Dann sind das vielleicht auch nicht Produkte für mich, sondern ich kann eine Versicherung für jemand anders abschließen oder für ein Objekt abschließen oder für mehrere. Ich kann da verschiedene Risiken einschließen, ich kann verschiedene Objekte einschließen oder ausschließen. Dadurch werden diese Datenmodelle sehr kompliziert, die da zugrunde liegen. Und jetzt sind wir in so einer Phase mit einer Fusion. Zwei Häuser haben so Datenstrukturen.
Ja.
Aber die kann man durchaus anders aufbauen. Und
pro Haus sozusagen.
Pro Haus. Ja. Jeder überlegt sich und jede Lösung ist irgendwie valide.
Ja.
Aber am Ende passen sie nicht zusammen.
Ja.
Oder zumindest nicht so trivial, dass ich die Tabellen zusammenschiebe und sage, okay, jetzt habe ich die Gesamttabelle. Und das sind ganz einfache Sachen von, wie kodiere ich Zahlweisen? Ist das 0, 1, 2, 3, 4 oder ist das A, B, C, D?
Ja.
Das hat man schnell gelöst, aber es sind auch wirklich Modellierungsfragen. Was kommt in welche Art rein? Was ist ein Vertrag? Was sind Bündelverträge? Wann habe ich Gültigkeiten etc.? Das kann man alles verschieden definieren. Und das am Ende zu lösen, das ist so ein bisschen die große Herausforderung, die wir jetzt in dieser Post-Merger-Phase haben. Weil, wie erklärt, das brauchen wir halt nicht nur für den aktuellen Stand, sondern eigentlich brauchen wir es auch rückwirkend. Und dann vervielfältigen sich die Möglichkeiten, weil dann habe ich nicht plötzlich zwei Datenmodelle, weil wir aus zwei Häusern kommen, sondern habe ich die Datenmodelle der unterschiedlichen Systeme. Dann habe ich ein System für Kraftfahrt, dann habe ich ein System für Sachversicherung, ein System für Lebensversicherung. Und auch da sind irgendwie Unterschiede, so dass wir plötzlich nicht mehr von, ich muss zwei Datenmodelle zusammenführen, sondern vielleicht sind es nochmal deutlich mehr. Und dann sind wir schnell bei dem einen oder anderen Dutzend an Modellen. sodass am Ende diese Projekte auch gar nicht so riesig technologiegetrieben sind, sondern es ist immer eine fachliche Herausforderung.
Kann man sagen, eine kulturelle Herausforderung, weil die nicht die bestehenden Systeme, sondern die bestehenden sehr provokativ Denkweisen und Ansichten ja erstmal gelöst werden müssen.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, weil wie diese Daten modelliert sind, ist ja am Ende ein Abbild, wie die Unternehmen gearbeitet haben oder arbeiten mit den Daten, sondern die Datenmodellierung ist ja meistens an die Arbeitsweise angepasst worden. Wie sind Prozesse, wie du sagst, Denkmuster, wie stellen sich Leute das vor? Aber man kann es auch ganz anders sehen. Was ist auch unterschiedlich? Wie arbeite ich mit einem Data Warehouse? Was stelle ich mir da grundsätzlich drunter vor? Und auch da hat man zum Beispiel zwei verschiedene Modelle bei den zwei Häusern vor der Fusion. Das eine komplett zentral. Ich stelle eine Anforderung, ich brauche irgendwas Neues und dann wird das irgendwann umgesetzt. Und einmal recht dezentral, also wo man zentral fast nur die Plattform bereitstellt und ein bisschen Tools zur Automatisierung, aber die Datentöpfe selber oder die Veredelung der Datentöpfe sehr dezentral passiert. Was dann ja auch in den Köpfen so eine andere Erwartungshaltung oder Vorstellung zu Daten oder Datennutzung eben ist. Und die wirklich zusammenzuführen, das ist halt dann, ja, die Technik ist am Ende immer der kleinste Part, das ist am schnellsten gelöst. Es ist so ein bisschen die Fachlichkeit, aber es ist auch das Kulturelle auf jeden Fall.
Das heißt, dieses ganze Anforderungsmanagement, überlegen, in welche Richtung ich gehe, kleinsten oder größten gemeinsamen Nenner sozusagen miteinander über rausfinden und dann losmarschieren, das ist sozusagen der wichtigste Punkt.
Auf jeden Fall. Also das braucht auf jeden Fall am meisten Zeit.
Ja. Ist aber auch provokant wieder. Im Data Science Bereich, in dem, was man macht, ist es ja nicht zwangsweise eine große kommunikative Stärke notwendig. Im Bereich des Projektleiters, so wie du es jetzt gerade beschreibst, natürlich schon mal nochmal um einiges mehr.
Auf jeden Fall, obwohl ich das auch zumindest so, wie wir bisher unsere Data Scientisten gesehen haben, auch so sehen würde, dass es eine wichtige Fähigkeit ist, kommunikativ stark zu sein. Weil die Frage ist ja, mit welchem Hintergrund kommst du? Ich habe mal Physik studiert, habe in experimenteller Teilchenphysik promoviert.
Ja.
Ich kenne mich nicht aus in Versicherung,
als
ich hier hinkam. Bin also, kenne mich mit Daten aus. Was kann ich mit Daten machen und wie kann ich damit arbeiten? So, aber damit kann ich kein gutes Vorhersagemodell bauen.
Ja.
Also das Modell ist irgendwie in irgendwelchen Metriken gut, aber ob das für das Problem oder für den Nutzer oder den Kunden hilfreich ist, kann ich nur sehr bedingt beurteilen an der Stelle. Und auch da muss man dann schon in den Austausch gehen und sehr kommunikativ sein mit dem Nutzer, mit den Fachbereichen, mit allen, die da irgendwie beteiligt sind oder die es am Ende auch nutzen sollen, denen zu erklären, warum ist das wertvoll, was wir tun oder warum funktioniert das? Auch das ist ja in KI-Modellen nicht immer so einfach, sagen zu können, wo ist jetzt der Mehrwert oder warum funktioniert das? Also da kommt man schon sehr schnell in diese Rolle. Ich muss da eigentlich viel mehr erklären, diskutieren, besprechen, als es, ich sitze da in meinem Kämmerchen und code tolle Modelle. Und in Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass man es ein bisschen anders macht. Und auch sagt, Leute, die einen guten Versicherungs- oder einen fachlichen Background haben, sagen, ich schlau dich jetzt mal auf, wie solche Modelle entwickelt werden. Also in den anderen Weg geht und sagt, erstmal die Fachlichkeit und dann die Methode oder die Technik, um diesen Schritt ein bisschen einfacher zu machen.
Wie muss ich mir bei euch das Zielbild von der Architektur oder vom Data Warehouse vorstellen?
Das ist eine gute Frage, weil wir haben verschiedenste Zielbilder mit verschiedenen Zeitskalen einfach auch versehen.
Ja. Weil es Weiterentwicklungen sind, oder?
Weil es Weiterentwicklungen sind, genau. Wir haben einfach einen Bestand, wo wir nicht sagen können, ja, den schmeißen wir jetzt weg und bauen das komplett auf der grünen Wiese neu.
Weil du den Altbestand nicht migrieren willst?
Genau. Ja, weil ich brauche den noch an vielen Stellen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier mit einem Aktuar rede, der einen neuen Versicherungstarif berechnet, der möchte am liebsten alle Daten haben, die er finden kann. Mit so weit Historie wie nur möglich. dem kann ich nicht kommen und sagen, ja, wir haben ein neues System. Warte mal 5 Jahre, dann hast du 5 Jahre Daten.
Ja.
Das funktioniert nicht. Von daher ist so der grüne Wiese-Ansatz sehr schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir halt irgendwie zu einem zumindest Datenmodell kommen. Ob wir das in jeder Detailebene schaffen, das ist, glaube ich, offen. Aber dass wir ein grundlegendes Kernmodell haben, um, sagen wir mal, die Kernanforderungen abzubilden. Weil in so einem Versicherungshaus ist das ja so, wir können das uns alles zentral überlegen in der IT oder in IT-nahen Bereichen. Wir bauen das auf und planen das auf und arbeiten 3 Jahre. Wenn es aber eine Anforderung gibt, ich brauche diese Daten jetzt oder morgen, irgendjemand sagt, ich brauche das für irgendeine Steuerung oder ich brauche es für irgendeinen Bericht oder eine Analyse, dann werden dafür Lösungen gebaut. Und wenn die im Fachbereich gebaut werden und aus 3 Excels bestehen, oder bei uns auch üblich in Fachbereichen deutlich komplexeren Strukturen als ein paar Excel-Templates. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns das nicht zu groß machen, das Ziel. Und dadurch alle anderen sagen, ja komm, lass die mal arbeiten.
Hm. Ja, wir
bauen baue mir eine Schattenwirtschaft auf. So, und da diese Balance zu finden, die so weit mitnehmen zu können, dass sie sagen, okay, ich warte vielleicht an manchen Stellen etwas, um dann eine gute Lösung zu kriegen. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber ich muss auch technologisch gucken, die Basis updaten, unsere Data Warehouse sind zum Beispiel noch On-Premise-Betrieb, das wollen wir vielleicht in Zukunft auch nicht haben. Nur, das können wir auch nicht von heute auf morgen ändern. Und da diese Balance zu finden, das ist so die andere Schwierigkeit in diesem ganzen Umfeld.
Ja. Was sind so Maßnahmen, um diese Balance zu schaffen?
Was wir in den Projekten, die wir jetzt in diesem Umfeld alle laufen haben, machen, ist, das sind keine reinen IT-Projekte mehr. Sondern wir holen die Fachbereiche explizit damit rein und sagen, codet ihr doch mal bitte die Fachlogik. Wir haben hier im Unternehmen, die Fachbereiche haben extrem viel Kompetenz in Datenverarbeitung, Datenanalyse etc. über die Jahre entwickelt, auch weil sie teilweise eben Schattenlösungen gebaut haben und sich dadurch die Expertise angeeignet haben. Und diese Leute wirklich zum Zusammenarbeiten zu bringen und nicht, schreibt mal eine Anforderung und dann gucken wir, sondern wirklich, dass man zusammenarbeitet und zusammencodet, dass auch beide Seiten voneinander lernen und so auch diese Akzeptanz schafft, und eine Diskussionsgrundlage hat, um diesen Mittelweg von ich baue komplett neue Technologie zu alle machen irgendwas selber, wirklich schafft und das gleichberechtigt eben diskutieren kann und nicht die einen geben irgendwas vor, weil steht es in irgendeiner Strategie oder die anderen sagen, nö, ich kann nicht mit euch machen, weil muss schnell gehen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, also wirklich übergreifende Teams da zu bilden oder jetzt in dem Fall im Projekt solche Teams zu bilden.
Das ist es, das Hub-and-Spoke-Modell, was André angesprochen hatte?
Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest ist das das Ziel.
Weil das eine, ich glaube, ein Hub-and-Spoke-Modell ist ja eher Run-Betrieb.
Korrekt.
Und nicht klassisch Projekt.
Das ist so. Ich kann mal zurückgehen zu einem anderen Projekt von, ja, schon einige Jahre her. Das hieß Customer Analytics. Da haben wir im Prinzip genauso gearbeitet. Da wollten wir für Modelle, die wir für den Vertrieb, also eben Kundenempfehlungen etc. gebaut haben, eine Datenbasis schaffen und haben halt damals gesagt, im Projekt, wir bringen auch wieder IT und Fachbereich zusammen, um das zusammen aufzubauen. Da hast du natürlich recht, das ist im Projekt und da macht man neue Sachen, aber, und das ist dann der Unterschied, das ist nach dem Projekt halt nicht zu Ende gewesen, sondern da ist es dann tatsächlich in so ein Hub-and-Spoke-Modell übergegangen, dass man die Sachen, die man im Projekt noch zusammen gemacht hat, wieder ein bisschen trennt, aber eben nicht in IT und Fachbereich, sondern in Hub und Spoke. Dass der Hub sagt, okay, wir haben zusammen ein Datenprodukt entwickelt oder eine Datenplattform an der Stelle, bei der diese ganzen Kundendaten zusammengeführt wurden. Ja, das betreiben wir jetzt IT-seitig oder aus dem Hub an der Stelle, unterstützen das technisch, dass das regelmäßig geupdatet wird etc. Und der Spoke nutzt die Daten und baut darauf eben KI-Modelle. So dass man sagt, okay, wir haben im Projekt mit diesem Gesamtteam irgendwie ein bisschen gestartet, dass sie sich auch kennenlernen, dass sie gegenseitig Methoden kennenlernen und wissen, was macht der andere überhaupt, um dann zu sagen, wenn das Projekt zu Ende ist, ne, der erste initiale Wurf quasi da ist, das in eine Dauerstruktur zu überführen. Und die ist dann eben so ein Hub and Spoke. Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke, der jetzt bei diesen Projekten da ist. Wir haben da noch nicht überall diese Hub and Spoke Struktur, aber die ist durchaus das Zielbild.
Für alle.
Ja. Also ob es immer für alle ist, aber auf jeden Fall für die Sachen, die neu kommen.
Ja.
Man will das ja nicht vielleicht für alles nachziehen, aber für die neuen Sachen ist das dann definitiv das Ziel. Weil wie André es sagte, anders kommen wir einfach nicht in die Skalierung. Dann haben wir immer einen Bottleneck. Und dann verlieren wir Zeit und Effizienz.
Was hast du so ein bisschen gelernt aus den Projekten bis jetzt zum Thema Data Warehouse Migration? Ich glaube, die ein oder andere Firma oder das ein oder andere Unternehmen jetzt eigentlich doch noch in den nächsten Jahren?
Was ich gelernt habe, es sind vom Grunde her oder von der Grundidee sind es eigentlich IT-Projekte, aber sie müssen getrieben sein von der Fachlichkeit. Also man muss Leute finden, die bereit sind, mit der anderen Seite die andere Seite kennenzulernen. Oder eigentlich nicht nur kennenzulernen, sondern auch so zu arbeiten wie auf der anderen Seite. Dass man im Fachbereich eben IT-Standards, was Coding oder etc. und Dokumentation etc. angeht, befolgt. Oder dass man eben in der IT eben lernt, ja, was ist denn der fachliche Mehrwert und worauf muss ich den Fokus legen, wenn ich was neu baue?
Ja. Hast du Beispiele, die funktionieren? Weil ich glaube, da sprechen so viele Leute drüber.
Ja.
Ich glaube, natürlich ist es individuell die Lösung, ist pro Unternehmenskultur, ja, Wahrnehmung, Zusammenarbeit anders, aber habt ihr so ein bisschen was gefunden, was klappt?
Also, wenn man das Customer Analytics Beispiel nimmt, was glaube ich geklappt hat, und den Zustand der jetzigen Projekte sehe, ist es dieser initiale in einem Projektsetting oder ähnliches, packe ich diese ganze Truppe mal ein Jahr oder zwei zusammen mit einem definierten Ziel, ne, dem Projektende, und das wollen wir in dem Projekt erreichen, dann hat man ein gemeinsames Ziel und baut diese Vertrauensbasis, die dann am Ende notwendig ist, damit so ein Hub and Spoke an der Stelle funktioniert, erstmal auf. Weil ich fände es, glaube ich, schwierig oder sehe auf jeden Fall die Schwierigkeit, wenn man sagt, ja, wir machen jetzt ein Hub and Spoke Modell und wir sind der Hub, wir sagen jetzt, was alles gemacht werden kann und ihr nutzt das bitte. Dass da einem Skepsis entgegenschlägt und man eben nicht zu dem Erfolg kommt, wo man hin möchte und sich doch diese Zeit vorher nehmen muss. Und die halt auch nicht umsonst ist, weil man sie nur macht, um irgendwie das Team zu bilden, sondern hat einen Use Case oder einen Anwendungsfall, an dem alle gemeinsam arbeiten, der dann am Ende auch da ist und den Mehrwert potenziell eben liefert. Und dieses Team oder diese Vertrauensbasis eigentlich nur so ein Nebeneffekt ist. Oder man es eben andersrum sehen könnte und sagen könnte, das ist eigentlich der Haupteffekt und nur das Produkt ist der Nebeneffekt oder es ist alles eben von Vorteil. Und das ist, glaube ich, das, was bei uns gut funktioniert hat und jetzt auch bisher bei weiteren Themen gut funktioniert. Ob es noch andere Ansätze gibt, bestimmt. Aber der war bei uns bisher jetzt ganz erfolgreich.
Ja. Ich glaube, man spricht ja mal von Leuchtturmprojekten. Ich glaube, man muss erst mal rausfinden oder sollte rausfinden, was funktioniert im Unternehmen. Diese Art und Weise dieses Zusammenführens einmal erfolgreich schaffen und dann darüber sprechen.
Ja.
Und dann so oft wie möglich darüber sprechen, weil genau das sozusagen den nächsten Stein mit ins Rollen bringt.
Auf jeden Fall. Und das ist irgendwie der sinnvollste Weg. Und das haben wir in diesem Datenumfeld gesehen, das haben wir auch in KI gesehen. Man kann das halt nicht machen, ohne solche Erfolgsgeschichten zeigen zu können. Und im Idealfall sind das eben nicht nur, wir haben was Tolles umgesetzt, sondern wir haben auch ein gutes Team in der Zeit gebaut. Und das kann das jetzt auch weitermachen. Ne? Da sind gegenseitige Skilltransfers passiert, etc. Und wenn das dann alle unterstützen und diesen Mehrwert sehen, dann hat man eine gute Basis.
Du hast gerade, Sören, das Thema KI angesprochen. Ihr schafft mit dem, hatte ich so verstanden gehabt, mit den Projekten, die Data Warehäuser zu migrieren oder zu mergen, eine Grundlage, vor allem um mit
Data Science Modellen oder jetzt auch neuerdings KI oder AI genannt, darauf zuzugreifen? Was sind so Themen, die euch da beschäftigen?
Auch das ist so ein bisschen, wie arbeitet man am Ende damit? So ein Data Science Prozess ist ja einfach, ich muss die Daten kennen, ich muss die Daten verstehen, ich muss mit den Daten arbeiten, ich muss Feature Engineering betreiben, um dann mit den Modellen auch wirklich arbeiten zu können. Und das zusammenzubringen, weil so historisch sind das irgendwie zwei getrennte Welten. Ich habe irgendwo eine KI-Plattform, da kann ich KI-Modelle rechnen, und ich habe eine Datenplattform, auf der sind Daten. Und der Transfer dazwischen ist kompliziert. Oder zumindest ist manuell. Und dann hat man immer einen Stolperstein. So, das kann man überwinden, wenn man da fest von überzeugt ist, ist das auch kein Riesenhindernis. Aber wenn man sagt, ich brauche eine niedrige Eintrittshürde, dann ist das schwierig. So, also es ist halt irgendwie wichtig, diese beiden Ebenen zu verknüpfen. Und das ist so ein bisschen, wo wir im Moment gucken, wie kriegen wir das am besten hin mit unseren Datenplattformen und unseren KI-Plattformen. Weil wir da ja auch aus unterschiedlichen Welten kommen. Also bisher alles on-premise getrennt. Im Data Warehouse gehen wir Richtung Cloud und haben da auch schon viele Sachen in der Cloud. Und das ist jetzt auch das Ziel bei KI-Plattformen. Also das ist einmal, um sie an den gleichen Ort zu bringen wie die Datenplattform, dass da eben die Wege kurz sind. Aber es sind natürlich auch so klassische Skalierungseffekte. Wir müssen keine Hardware kaufen und können das besser alles schedulen etc. Aber es ist so eine Kombination aus all den Sachen. Um dann sagen zu können, diese Eintrittshürde ist klein genug, dass Leute, also Beispiel ist ja eine Versicherung, die sich mit den Daten auskennen, nicht nur klassische Analysen auf den Daten machen, sondern einen Schritt weitergehen und sagen, ich rechne mein erstes Vorhersagemodell als Beispiel. Und wenn es ist, nur um in meinem Bericht auch eine Prognose reinzupacken, die eben nicht einfach eine lineare Regression ist. Und dafür muss, das müssen die Plattformen hergeben. Dass man so weiter sagen kann, okay, da bauen wir weitere Teams auf, da gucken wir uns weitere Anwendungsfälle ein, die wir dann zusammen angehen. Das ist so die Grundausrichtung.
Sind das schon die Anwendungsfälle, die du jetzt gerade erwähnt hast? Oder was sind so die Anwendungsfälle, die ihr bei Provinzial mit umsetzt?
Ja, also wir machen ganz verschiedene Sachen im KI-Umfeld. Ich glaube, André hat es erzählt, wir machen von Bilderkennung aus Satellitenbildern. Hast du jetzt eine PV-Anlage auf deinem Dach oder nicht? Zu Modellen, wo es um Marktindikatoren geht, in der Anlageberatung etc. Eben zu Modellen, wo es wirklich dann Kunden- und Versicherungsdaten geht, wo man sagt, ich will eine Vorhersage treffen, um eben da Prozesse zum Beispiel besser zu machen. Also es ist ein sehr breites Feld, was auch sehr verschieden ist, weil es auch, ich meine, so eine Bilderkennung, da gibt es Beispiele aus anderen Industrien, das muss man nicht komplett neu erfinden. Aber wenn ich zum Beispiel eben Kundenverhalten vorhersagen, ist zu viel gesagt, aber wo ich Empfehlungen vielleicht geben möchte, kann ich meistens nicht auf die klassischen Ansätze setzen, weil unsere Daten einfach anders sind oder unsere Kunden einfach anders sind. Wir haben halt nicht das klassische E-Commerce, wo Kunden zweimal die Woche irgendwas bestellen und wir für pro Kunde tausende Datenpunkte haben, sondern wir haben teilweise halt, wenn es für den Kunden gut läuft, hat er irgendwann mal 2, 3, 4, 5 Verträge abgeschlossen und dann nie wieder was mit der Versicherung zu tun, nur im Schadenfall. Das heißt, da die Datengrundlage oder Interaktionsfrequenz ist eine ganz andere, sodass auch da auf der Modellseite ganz anders rangegangen werden muss und so klassische Recommender-Systeme oder so gar nicht tragen in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind und man das schon relativ grundlegend nochmal neu aufbauen muss. Und das ist natürlich dann ein spannendes Umfeld.
Das habt ihr schon?
Das haben wir schon. Nutzen wir an verschiedensten Stellen. Aber auch da ist natürlich viel Ausbaupotenzial. Einfach weil es ein sehr breites Feld, sehr viele Daten potenziell gibt, wo man auch genau gucken muss, kann ich die nutzen, darf ich die nutzen? Das sind ja auch oft sehr sensible Daten im Versicherungsumfeld. Und was will ich auch am Ende damit machen? Also was ist der Use Case? Weil das auch die Modelle natürlich sehr unterschiedlich beeinflusst. Und dann ist man wieder an dem Punkt, wir haben nicht so eine riesen Interaktionsfrequenz mit unseren Kunden. Wir haben aber viele Kunden, also muss ich am Ende versuchen, diese vielen Kunden und deren Daten und deren Historie zusammenzuführen, um das alles auch gewinnbringend machen zu können.
Hm. Um so ein bisschen, also die Lookalikes oder die ja. ähnlichen Kunden, davon habt ihr vermeintlich genug. Ich glaube, André hat also irgendwas von 5 Millionen Kunden
ja, genau.
gesprochen.
Genau.
Also ihr habt da Potenzial, Sachen zu machen.
Ja, auf jeden ja. Fall. Und aber da muss man halt gucken, dass man die Daten auf einen einheitlichen Stand kriegt, dass man die wirklich auch zusammen trainieren kann, die Modelle. Und das ist dann oft auch die Schwierigkeit gewesen, ne, in der Vergangenheit.
Ja. Wenn man schon bei Innovationen ist oder Buzzwords mit dem KI, was sind so weitere Innovationen, die euch noch beschäftigen, wo ihr mit reingeht?
Das andere Thema im Moment ist natürlich GPT. Da hat André, glaube ich, schon sehr viel zu erzählt. Versicherungsbusiness ist halt auch ein sehr textlastiges Business.
Ja.
Von daher sind GPT-Modelle natürlich ganz weit vorne,
ja.
Um da drin zu arbeiten. Und dann wirklich auch in die Fachbereiche zu gehen und sagen, oder nicht nur zu sagen, sondern eigentlich zusammen zu machen, sagen, ihr könnt damit mehr machen als nur eure Standardberichte oder Standardanalysen. Und dass man dann sagt, da kann ich Richtung KI gehen oder in der Produktentwicklung oder ähnliches. Also in den ganz verschiedenen Feldern die Möglichkeiten aufzuzeigen und dann eben nicht nur hinzugehen und sagen, ja, das könntet ihr ja mal machen, sondern dann wirklich hinzugehen und sagen, ja, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Und dann ist vielleicht das mittelfristige Ziel zu sagen, da machen wir irgendwann mal ein Hub and Spoke draus. Und wir unterstützen nur mit KI-Expertise und den Rest macht ihr. Und am Anfang macht man es halt dann doch zusammen, um überhaupt so einen Aufbau von dem Skill, aber auch dem Team zu ermöglichen.
Bei so Innovationsthemen, also pilotiert ihr eher Themen selber und fragt dann die Fachabteilung nach, kann ich diese Lösung gebrauchen? Oder ihr seid ja keine kleine Organisation oder kommen auch aus den Fachabteilungen selbst Anforderungen zu lass doch was mit ChatGPT machen nach dem Motto.
Also früher haben wir das so gemacht, wie du es gesagt hast. Wir haben zentral mal einen Prototypen entwickelt und sind hingegangen, guck mal hier, ist das nicht toll.
Ja.
Es war vielleicht toll, aber es funktioniert halt nicht. Also Leute wollen das nicht so. Oder es war vielleicht auch nicht gut. Sondern das muss man dann wirklich zusammen machen. Und die ersten Cases waren wirklich, man setzt sich zusammen und überlegt zusammen alles. Von was machen wir, wie machen wir es, wo machen wir es und dann die Umsetzung geht. Und mittlerweile kommen wir in die Situation, wie du sie skizziert hast, dass Leute auf uns zukommen und sagen, kann man nicht das hier machen? So, da sind natürlich auch Fälle bei, wo man sagt, nee, kann man nicht. Oder das ist vielleicht ein Automatisierungscase, mach das lieber mit RPA oder Camunda. Aber da sind natürlich jetzt auch Fälle bei, wo man sagen kann, ja, das können wir zusammen mal angehen. Oder es gibt Situationen, wo du sagst, ja, das könnt ihr auch selber machen. Also da könnt ihr jetzt unsere Tools oder Plattformen nutzen und das selber dort aufbauen. Also ja, das entwickelt sich in diese Richtung. Und da waren GPT-Modelle und so die Verbreitung von Modellen hier im Konzern ein guter Hebel, um diesen Drive überhaupt zu erzeugen.
Jetzt haben wir auch mit André gemeinsam über so Run-Betriebsthemen gesprochen. Wir haben jetzt mit dir viel über Merch-Themen gesprochen, also Projektthemen im Allgemeinen, die jetzt nicht zwangsweise Innovation verursachen, was gar nicht negativ oder negativ klingen soll. Welchen Anteil hat denn diese Innovationsprojekte bei euch?
Ich glaube, im Moment ist der Anteil klein oder vielleicht auch zu klein, einfach weil sehr viel Ressourcen auf die Zusammenführung der Systemlandschaften gehen.
Mhm. Die ja nicht klein ist, höchstwahrscheinlich. Also
die nicht klein ist, das sind halt auch nicht 2-3 Projekte.
Ja.
Das heißt, da geht sehr viel Aufwand einfach rein. Und man muss sich im Moment leider dann immer ein bisschen die Nische suchen, wo man sagen kann, ja, aber das können wir vielleicht hiermit kombinieren oder mit dieser Lösung, André hat es gesagt, ne, das ist mal eine Migration, die wir mit RPA machen oder so, wo man früher halt ganz klassisch vorgegangen wäre, wo man sagt, okay, das können wir mit innovativen Ansätzen auch besser machen. Aber die muss man sich an manchen Stellen suchen. Oder eben dann, wenn zum Beispiel im Fachbereich, wo uns zukommen, sagen, könnte man das hier nicht machen, dass man dann gucken muss, okay, da müssen wir für die Ressourcen kämpfen und sagen, okay, das hat einen Mehrwert, das hat einen Business Case etc. Und dann gibt es auch die Ressourcen dafür. Und dann gehen wir diese
Themen aus der zentralen Abteilung.
Aus beidem im Prinzip, ja. Genau. Ja. Also alleine können wir das nicht, aber ja, dann gibt es die auch aus der zentralen Abteilung, ja.
Ich mache den Podcast ja, um anderen Leuten nochmal Ideen mitzugeben, mit dir über Fehler zu sprechen, die andere nicht machen sollen. Was sind so die Do's and Don'ts, die du jetzt gelernt hast aus den Projekten oder aus deinen 5 Jahren bei Provinzial?
Ich nehme mal ein Beispiel raus und guck mal, welche Punkte sich da gut aus ableiten lassen. Wir haben ja mit unserem Projekt Customer Analytics dieses Ziel verfolgt, Modelle zu entwickeln und eine Datenbasis dafür zu schaffen.
Für alle Kunden bei Provinzial.
Für alle Kunden. Ja. Und haben halt hier das Projekt so aufgesetzt, um dann am Ende einen Happenspunk draus zu bauen. Aber was haben wir denn am Anfang da gelernt und haben gemerkt, einfach mal schnell ins Doing kommen, war ein wichtiger Antreiber,
ja,
um halt zu sehen, wo sind denn überhaupt die Probleme? Weil die meisten Probleme, die wir auf dem Weg entdeckt haben, die haben wir definitiv vorher nicht gesehen. Und auch nicht die Lösungen dafür. Also das war ein ganz wichtiger Schritt. Und auch wirklich das Team nicht hart nach den Rollen zu trennen. Zu sagen, ja, du bist IT, du baust jetzt hier Software und du bist Fachbereich, du überlegst dir, was wir mit der Software machen. Sondern diese Rollen bewusst zu durchmischen, sodass sich dann im Laufe der Zeit eben ein Skillaufbau auf beiden Seiten entwickelt hat. Dass man am Ende auch wirklich eine Basis hatte, um zu sagen, ja, wir gehen da Richtung Hub and Spoke und investieren da auch nochmal weiter. Also das war ein weiterer Mehrwert. Und ich glaube, der dritte Punkt, der relevant war und bis heute ist, ist zu schauen, wer kann denn in Zukunft dafür eine Rolle spielen? Wen sollten wir involvieren? Das war in diesem Customer Analytics Beispiel. Eigentlich haben wir das ja in diesem Projekt, relativ kleines Setting, die Technik mehr oder weniger in-house zusammengeklöppelt. Aber relativ früh auch IT-Architektur eingebunden, IT-Betrieb, also wichtige Abteilungen, die vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielen, wenn das Thema größer wird. Und das war, glaube ich, ein großer Mehrwert, weil wir festgestellt haben, wenn man mal irgendjemand vergisst in dieser Runde und kommt dann irgendwann um die Ecke und sagt, guck mal, was wir Tolles fertig gebaut haben, dann ist es ja oft zu spät, um deren Input zu berücksichtigen. Und das war, glaube ich, ein großer Mehrwert, wo man sagen würde, fürs Projekt selber hätte man es vielleicht gar nicht gebraucht. Hätte man sagen können, ja, das ist ja Overhead, kostet extra Budget etc. Aber ich glaube, auf die Langfristigkeit und insbesondere, was dann nach dem Projekt passiert ist, das eben wirklich weiter zu betreiben und weiter zu nutzen, war das als Invest Gold wert. Und kann jetzt eben im Prinzip die Früchte davon ernten und sagen, okay, wir haben da eine Basis und ein gegenseitiges Vertrauen, auch wenn man da jetzt vielleicht gar nicht so tief involviert ist, aber man weiß, was passiert und weiß, die Leute wissen, was sie tun. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir gegangen sind.
Weitere Punkte, die du noch empfehlen würdest, wo du raus lernen würdest?
Der andere Punkt, der vielleicht relevant ist, der uns damals geholfen hat, war, da nicht so sehr drüber nachzudenken. Nach dem Motto, es gibt es schon alles, können wir das nutzen, etc. Sondern eigentlich mit einer ganz einfachen Skizze zu starten. Wie müsste es denn aussehen? Irgendwie 3 Boxen, 4 Pfeile oder so ungefähr. Daten von da nach da und dann verknüpft mit Zusatzdaten. Das war irgendwie die Skizze, mit der man gestartet ist. Und dann peu à peu diese Kästchen gefüllt hat. Und gar nicht gesagt hat, was haben wir denn und wie kriegen wir das da rein? Sondern eben wirklich andersrum gestartet ist. Und da auch eben Sachen gemacht hat, die man so nicht hatte vorher im Konzern. Ne, Verbindungen geschaffen hat zwischen Systemen, die gab es eigentlich nicht. Und die wirklich aufgebaut hat. Und jetzt eigentlich dabei ist, diese Sachen teilweise zu verstetigen. Und das war, glaube ich, auch noch ein Erfolgsfaktor, den wir da so im Projekt hatten. So ein bisschen abseits der Trampelpfade unterwegs zu sein.
Ja. Haben wir irgendwas vergessen, über was wir noch sprechen sollten? Sonst würde ich jetzt die 2 Fragen stellen.
Ich glaube, jetzt haben wir gerade mal einmal den ganzen Überflug gemacht.
Ja. Wir gehen ja jetzt gleich in der nächsten Folge nochmal ins Detail.
Auf jeden Fall.
Legen es nochmal eine Ebene tiefer und dann gucken wir. Ja.
Genau. Ich glaube, Björn kann da ganz viel zu erzählen, was man Tolles damit machen kann und wo sich das auch hin entwickeln kann.
Cool. So, und dann die zwei Fragen.
Ja.
Machst du noch was privat mit Daten oder welchen Film- oder Serientitel würdest du der Folge geben?
Also privat mit Daten, ja. Smart Home, Smartwatch, also Daten sind überall und ich habe immer festgestellt, ja, auf Daten zu gucken ist das Schöne, oder das ist das eine, aber das eigentlich Spannende ist auch wirklich Daten zu sammeln, um dann auch in Historien, Entwicklungen etc. reinzuschauen. Und das ist so, also was ich privat dann versuche, wenn das denn geht, um dann eben wirklich auch Trends ableiten zu können etc. Und das ist so ein bisschen, wo ich immer versuche, unterwegs zu sein, wenn das denn geht. Hm. Und Filmtitel, habe ich auch länger drüber nachgedacht. Ich habe mal den Marathon Man genommen, weil das Data Game für mich sich so anfühlt.
Ja.
Es sind auch viele Sprints dabei, aber eigentlich ist es ein Marathon.
Ja.
Und ob man jemals ankommt, wer weiß. Aber es geht in eine Richtung, es geht auf ein Ziel zu. Ob man das jemals erreicht, keine Ahnung.
Weil, kann man ja mal diskutieren, ist der Weg das Ziel oder das Ziel das Ziel?
Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, es ist gut, ein Ziel zu haben.
Ja.
Aber der Weg ist, glaube ich, noch das Entscheidende. Ja.
So, und vielen, vielen Dank für die Folge.
Sehr gerne.